Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wankt das philosophische Vermächtnis von Michel Foucault? Warum schafft der französische Präsident seine eigene Ausbildungsstätte ab? Und was treibt Roma in Europa bis heute um? Themen dieser Stunde. Michel Foucault war ein Päderast. In Tunesien bezahlte er kleine Jungen für Sex. Ein Vorwurf, den der französische Essayist und Schriftsteller Guy Saumon nicht beweisen kann, ihn aber trotzdem wiederholt, weil er ein schlechtes Gewissen habe, seit Ende der 60er Jahre geschwiegen zu haben. René Agiger aus unserer Redaktion Kultur und Gesellschaft. In Frankreich werden derzeit einige prominente Männer des sexuellen Missbrauchs von Kindern beschuldigt. Was halten Sie von den Anschuldigungen gegen den Freigeist Michel Foucault?
Dazu würde ich gerne ausführen, auf wen nämlich diese Vorwürfe zurückgehen. Das ist ein französisch-US-amerikanischer, ein konservativ-liberaler Publizist, Verteidiger des politischen Liberalismus. Der hat tatsächlich in seiner jüngsten Buchveröffentlichung im Februar und dann auch im Fernsehen eben diesen Vorwurf formuliert, Foucault habe in seiner Zeit in Tunesien Jungen im Alter von 8-9 Jahren sexuell missbraucht. Foucault hat tatsächlich in den 60er Jahren, zweite Hälfte der 60er Jahre, rund 2 Jahre in Tunesien verbracht, vor allem in einem Dorf namens Sidi Bouzaïd, und dort, sagt Sormont, habe er ihn besucht, und dessen damalige Lebensgefährtin, eine französische Journalistin, bestätigt inzwischen diese Aussagen. Der Schlüsselsatz allerdings, insbesondere der Lebensgefährtin von Herrn Sormont, lautet: Beweise habe ich nicht. Das heißt, man hat es tatsächlich einfach nur mit dieser Erinnerung viele Jahrzehnte später zu tun. Es gibt auf der anderen Seite inzwischen Recherchen, etwa von der Zeitschrift Jeune Afrique, eine afrikanische Zeitschrift, die diesen Vorwürfen nachgegangen ist und sich in dem Dorf Sidi Bouzaïd umgehört hat und da Anwohner und Zeitzeugen befragt hat. Einer dieser Zeitzeugen sagt gerade heraus, Foucault sei gerade nicht pädophil gewesen. Was dieser Zeitzeuge seinerseits beobachtet habe, sei, dass er gelegentlich mit 18-jährigen Epheben, also so Jünglingen, zusammen gewesen sei in der Nähe des Friedhofs. Man kann in meinen Augen zusammengefasst sagen, es stehen sehr viele Jahrzehnte nach der zweiten Hälfte der 60er Jahre Aussage gegen Aussage, und harte Beweise gibt es nicht.
Foucault beschäftigte sich ja mit der Antike, die als sexuell libertär verstanden wurde. Was für Einlassung gibt es denn zu diesem Thema in seinen Schriften?
Ja, das ist auch eine total interessante Frage. Also wenn Sie sagen, die Antike sei als sexuell freizügig vorgestellt worden, würde ich sagen, bezieht sich das eher so auf unser Alltagsverständnis, auf die weit verbreitete Idee von Antike. Der Blick von Foucault ist tatsächlich ein anderer gewesen. Es ist richtig, dass Foucault sowas wie beispielsweise Knabenliebe in der griechisch-römischen Antike untersucht hat, aber gerade nicht mit einem verklärenden oder vergötternden Blick oder mit einer Sehnsucht, wir müssten wieder wie Griechen werden. Ganz im Gegenteil, diese Vorstellung hat er weit von sich gewiesen, sondern er hat einfach unterschiedliche Umgangsweisen, unterschiedliche Machtverhältnisse und unterschiedliche Selbstverhältnisse untersucht, wie sie entweder in der Antike oder auch in anderen Epochen nach und nach, sagen wir mal, sowas wie abendländische oder westliche Subjektivität hervorgebracht haben. Aber sein Werk darauf zu lesen, dass abweichende oder gar kriminelle sexuelle Verhaltensweisen darin angelegt seien, ist falsch.
Wie würden Sie denn den Zusammenhang zwischen Leben und Werk bei Michel Foucault skizzieren können?
Ja, das ist eine riesige Frage. Ich versuche.
Deshalb das Skizzieren.
Ich versuche zumindest mal 3 Ebenen zu unterscheiden. Es gibt das Privatleben von Foucault, es gibt zweitens sowas wie politisches Engagement und drittens das wissenschaftliche Werk. Alle 3 Sachen haben natürlich in irgendeiner Weise miteinander zu tun, weil Personen sich nicht dritteln können oder so. Aber diese 3 unterschiedlichen Ebenen, glaube ich, sollten doch zunächst mal streng getrennt und dann aufeinander bezogen werden. Diese Vorwürfe, mit denen wir es zu tun haben, die gehören eindeutig in die Sphäre des Privatlebens. Es kann sein, dass sie nie ganz geklärt werden können, also weil man möglicherweise so viele Jahrzehnte später auf der Basis von Erinnerungszeugenaussagen vielleicht gar nichts Klares mehr ermitteln kann, das weiß ich nicht. Zweitens gibt es politisches Engagement. Da gibt es sicherlich einzelne Fälle, in denen Foucault gegen bestimmte gesetzliche Verbote beispielsweise oder gegen die Ungleichbehandlung von Homosexualität und Heterosexualität sich engagiert hat. Drittens, in seinem wissenschaftlichen Werk würde ich vor allem eine Sache akzentuieren, nämlich dass Foucault eher skeptisch gefragt hat, was die sexuelle Revolution der späten 60er Jahre, was die ihrerseits für Machteffekte und für gesellschaftlichen Effekte hatte. Also der war auf gar keinen Fall ein blinder Vertreter von allumfassender sexueller Abweichung, sondern eher jemand, der in seiner Geschichte der Sexualität gefragt hat, was sexuelle Revolution und sexuelle Freiheit ihrerseits für Effekte für die Gesellschaft hatte. Nur um ein Beispiel zu nennen, mit dem er sich beschäftigt hat, den Zwang, beständig über sein Sexualleben und über sein Intimleben Auskunft geben zu müssen in öffentlichen Zusammenhängen.
Vor dem Hintergrund, dass ja nicht nur Michel Foucault für einige Jahre in Tunesien gelebt hat, sondern auch Burroughs, Allen Ginsberg, Alberto Moravia, Jean Genet, und der Umstand, dass junge Tunesier sich prostituieren, es bis zu einem Krimi von Patricia Highsmith geschafft haben, könnte es Ihrer Meinung nach sein, dass der jetzt erhobene Vorwurf gegen Foucault ihm posthum zum Verhängnis werden kann in der Rezeption?
Ob der Vorwurf zum Verhängnis werden kann, dazu fällt mir vor allem eins ein. Ob diese Vorwürfe zutreffen oder nicht, ist heutzutage fast belanglos für die Frage, ob diese Vorwürfe einen Effekt haben. Und diese Vorwürfe einmal in der Welt haben, glaube ich, einen Effekt. Die fügen sich ein in einen, sagen wir mal, Kulturkampf oder zumindest in eine politische Kontroverse in Frankreich, die sich gegen den dort sogenannten Islamo-Gauchisme richtet im Augenblick. Also so eine, wenn man das übersetzen möchte, Mixtur von Islamismus und Linksextremismus, von dem die politische Zentristen und politische Rechte glaubt, dass sie das Hochschulmilieu in Frankreich unterwandert habe. Also selbst die Hochschulministerin beteiligt sich an diesem Kampf gegen den vermeintlichen Islamo-Gauchisme. Und der wird tatsächlich namhaft gemacht, unter anderem mit der angeblich zu sehr verbreiteten Lektüre und dem Einfluss von Michel Foucault oder auch dem Soziologen Pierre Bourdieu. Und wenn in so einer Lage, wo das ohnehin seit Wochen und Monaten durch die Zeitungen und andere Medien gärt, dann sind Vorwürfe wie die, über die wir gerade sprechen, ganz sicher nicht ganz ohne Wirkung.
Glauben Sie, wird man sich in Frankreich jetzt auch andere Biografien genauer anschauen? Oder werden die Verdachtsmomente, von denen Sie gesagt haben, warum sie jetzt hochkommen, letztlich dann doch auch wieder versickern?
Ja, es ist schwer vorherzusagen. Ich hätte allerdings eine Hoffnung, vielleicht eine naive Hoffnung, nämlich, dass man diesen Vorwürfen in einer seriösen Weise nachgeht. Dass man auch damit klarkommt, dass sich die Wahrheit unter Umständen nicht ermitteln lässt und dass man damit lebt, dass die Vorwürfe entweder zutreffen können oder auch nicht. Und dass man das Werk weiter liest, also wie kritisch auch immer man das liest, das ist eigentlich zweitrangig, aber dass man es liest und nicht verfälscht. Nicht verfälscht in einer Weise der kurzschlüssigen Aufeinanderbeziehung von Leben und Werk, wie das in einem Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit heute geschieht, denn dieses Werk von Michel Foucault, glaube ich, und damit bin ich ja nicht alleine, sondern es ist eine sehr unoriginelle Meinung von mir, gehört zu den prägenden Werken des 20. Jahrhunderts. Und eines der Dinge, das es uns lehrt, ist eben nachzudenken über die vielfältigen Beziehungen zwischen Sexualität und Macht.
Sagt mein Kollege René Agiga. Nationale Hochschule für Verwaltung, ein Name, der an Buchhalter denken lässt. Aber es ist ganz anders. Die ENA in Straßburg hat seit ihrer Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg so ziemlich alle Staatspräsidenten und viele Regierungschefs von Frankreich ausgebildet. Heute Abend hat Absolvent Emmanuel Macron nach einigem Hin und Her doch einen Schlussstrich unter die eigene Ausbildungsstätte gezogen. Christiane Käs über die Begründung.
Ein Staat, der offener ist, effizienter und diverser, dessen Verwaltung mehr die französische Gesellschaft widerspiegelt, das ist das Ziel von Emmanuel Macron. Und weil die hohen Beamten in Frankreich vor allem aus der Kaderschmiede der École nationale d'administration, kurz der ENA, kommen, soll sie neu geboren werden. Dass der Präsident die berühmte Elitehochschule dafür nicht nur reformieren will, sondern schließen, verkündete er bereits im April 2019. Nicht, weil es Spaß macht, die ENA abzuschaffen, sondern um etwas aufzubauen, das besser funktioniert. Ich glaube hier nicht an einen Notbehelf. Spektakulär war die Ankündigung des Staatschefs vor 2 Jahren nach den massiven Protesten der Gelbwesten. Doch dann passierte lange Zeit nichts. Vor einem guten Monat hieß es sogar, Macron sei von seinem Plan, die ENA zu schließen, abgerückt. Es solle lediglich auf Reformen hinauslaufen. Nun also die Ankündigung, dass die ENA doch geschlossen wird. An ihre Stelle soll eine neue Hochschule für Verwaltung treten mit dem Namen Institut für den öffentlichen Dienst. Künftig soll die Laufbahn für hohe Beamte, egal ob Präfekt, Botschafter oder Verwaltungsdirektor, viel mehr Studentinnen und Studenten aus sozial benachteiligten Familien offenstehen, gemäß der Chancengleichheit, so verkündete es der Präsident vor Führungskräften der Verwaltung. Er sprach von einer Revolution beim Auswahlprozess der neuen Schule. Zuletzt hatte Macron bedauert, dass der soziale Fahrstuhl, wie er es nannte, schlechter funktioniere als vor 50 Jahren. Die Beweglichkeit sei hier sehr schwach. Dass dafür die renommierte und international bekannte Eliteschule ENA geopfert wird, empört Bruno Retailleau. Der Präsident der konservativen Republikaner im Senat spricht von Sündenbockpolitik. Man schafft die ENA ab, weil man den Staat nicht reformiert hat. Niemals war dieses Problem in Frankreich so groß. Das hat die Krise der Pandemie gezeigt. Daraus müssen Konsequenzen gezogen werden. Niemals war der Staat so zentralisiert und bürokratisiert. Das Problem ist nicht die ENA, sondern die Politik, die ihre Verwaltung steuern muss. Aber wir brauchen eine Elite. Die ENA aber ist vielen zum Symbol geworden für eine abgehobene obere Klasse, die an den Schaltstellen der Republik sitzt. Die Absolventen wechseln oft direkt in den höheren öffentlichen Dienst, von da aus zum Teil weiter in die Wirtschaft. Wie ein geschlossener Kreis wirkt das System. Es befeuere Vetternwirtschaft und einen Einheitsgedanken, der auch Reformen in Frankreichs Bürokratie verhindere, sagen die Kritiker. François Bayrou, Vorsitzender der liberalen Partei Demokratische Bewegung, freut sich über das Ende der ENA. Das ist seit langem eines meiner Lieblingsthemen und es beschäftigt den Präsidenten jeden Tag seit der Wahlkampagne 2017. François Bayrous Partei ist in einer Allianz mit La République en Marche, der Partei von Präsident Macron. Für Bayrou repräsentiert die ENA eines der Hauptprobleme in Frankreich. Das ist der absolute Bruch mit der Basis der Gesellschaft. Auf der einen Seite die arbeiten, die im Ruhestand sind oder arbeitslos, Frauen und Männer, die sich um alle Funktionen der Gesellschaft kümmern, die jungen Leute, die Studenten, und auf der anderen Seite die sogenannte Spitze. Das zweite Problem, das damit verbunden ist, ist ein ineffizientes System einer andauernden Blockade. Das führt dazu, dass sich nichts ändert. Ständig höre man aus der Verwaltung, Herr Präsident oder Herr Minister, das ist unmöglich, so beklagt Bayrou. Das sieht Alix Etourneau ganz anders. Die Journalistin hat gerade eine Dokumentation über die Eliteschule gedreht mit dem Titel ENA, warum so viel Hass? Dass die ENA geschlossen wird, ist für sie Demagogie.
Dès qu'il y a quelque chose qu'on reproche à l'État,
sobald man dem Staat etwas vorwirft, schiebt der die Schuld auf die ENA. Die Gelbwestenbewegung ist ein Beispiel. Die Gelbwesten haben nie die Abschaffung der ENA verlangt und trotzdem hat man ihnen diesen Knochen vorgeworfen, um sie zu beruhigen. Heute ist es die Krise um die Impfungen, die funktionieren nicht gut, man zieht über den Staat her und der über die ENA, obwohl der Staat für die Impfkampagne verantwortlich ist, nicht die ENA-Absolventen. Auch Daniel Keller protestiert gegen die Schließung der Hochschule. Der Präsident der Vereinigung von ehemaligen Studentinnen und Studenten der ENA verweist darauf, dass an der traditionellen Kaderschmiede bereits beachtliche Reformen im Gange seien. Die Schuld dafür, dass zu wenige Studenten aus sozial benachteiligten Familien ihren Weg an die ENA finden, sieht er bereits in den Schulen davor. Man könne nicht den Elitehochschulen das jahrzehntelange Versagen des französischen Bildungssystems vorwerfen.
Das Ende der ENA. Christiane Kess in Paris über die heute Abend offiziell gefallene Entscheidung. Was sehen Menschen und welche Bilder trägt die Seele über alle Grenzen und Zeiten hinweg? Eine Frage, mit der sich Ugo Dossi in seiner künstlerischen Arbeit seit langem beschäftigt. Die Liebe zum Rätselhaften hat ihn zur Kunst und Schrift im alten Ägypten geführt. Nach Einladungen zur Documenta und den Biennalen in Venedig, Paris und Buenos Aires zeigt das Museum ägyptischer Kunst in seiner Heimatstadt München auch neue Arbeiten in der Ausstellung Zeichen und Wunder. Schönen guten Abend, Herr Dossi.
Ich bedanke mich und ich freue mich, dass wir uns jetzt auf diese Weise auf die Entfernung treffen.
Hologramme mit dem Gesicht von Nofretete, über die Sie Hieroglyphen gelegt haben in der Ausstellung jetzt in München. Warum taucht die schöne Königin immer wieder in Ihren Arbeiten auf?
Weil sie in meinen Arbeiten genauso wie im Original Metapher ist für die personifizierte Vollkommenheit. Nicht nur Schönheit, sondern alles, was dazugehört. Das Schöne, das Wahre, das Gute, das Unvergängliche, das Gesunde natürlich, was jetzt auch spannend sein könnte. Nefer heißt die Vollkommenheit.
Und wenn Sie jetzt über diese Vollkommenheit Hieroglyphen gelegt haben, was bezwecken Sie dann damit? Was ist Ihre Absicht?
Es sind zwei Wahrnehmungsebenen. Man sieht sowohl ein Gesicht und Gesichter werden ja auf eine Weise verarbeitet. Und Zeichen werden genauso wie auch Sprache auf eine andere Weise verarbeitet. Also haben wir zwei verschiedene und überlagerte Wahrnehmungsformen, zwischen denen man zwangsläufig switcht. Ich hatte für die Documenta 8 unterschwellige Projektionen ins Spiel gebracht, die so kurzzeitig waren, dass man sie nicht bewusst erkannte, aber die trotzdem Eindrücke hinterlassen haben. Und so ähnlich ist es auch bei diesen Bildern. Der eine Teil wird gesehen und der andere wird mehr oder weniger übersehen. Wenn ich das Gesicht sehe, dann erkenne ich das Zeichen nicht. Und wenn ich mich auf das Zeichen konzentriere, dann verschwindet das Gesicht. Und das ist das Spiel, das ich mit diesen Gesichtern bezwecke.
Was passiert für Sie, wenn zwei dieser Zeichen zusammenkommen? Sie nennen das Rebis.
Ja, Rebis heißt eine doppelte Sache. Das ist ein Begriff aus dem Wortschatz der Alchemie, wenn man zwei Sachen zusammenbringt, um ein drittes auszudrücken, das sich nicht in ein Zeichen fassen ließe. Es ist eigentlich eine mentale Alchemie, eine Reaktion.
Und welche Rolle spielt die Wissenschaft in Ihrer Kunst?
Oder umgekehrt, welche Rolle spielt die Kunst in der Wissenschaft?
Oder so.
Für jeden Wissenschaftler ist die Wissenschaft eine Kunst. Und umgekehrt, für viele Künstler kann die Kunst eine Art von Wissenschaft sein. Die Alchemie zum Beispiel, die als die höchste aller Künste gerechnet wurde, ist sowohl Kunst als auch zu dem, was sie später bei uns wurde, Wissenschaft. Eine ganz praktische Chemie nämlich.
Aber die Alchemie hat ja den Ruf, dass sie etwas versuchte, was bis heute nicht gelungen ist.
Nun, das wird vielleicht auch in Zukunft nicht gelingen, nämlich Bleibendes zu erzeugen. Gold ist ja Metapher für Unvergängliches. Und die Alchemisten versprachen, Unvergängliches zu schaffen. Das wurde dann wahrscheinlich falsch übersetzt in Gold oder in Münzen oder in sonst etwas. Aber immerhin, aus der Alchemie kam die Chemie und die Pharmakologie und sehr viele sehr praktische Wissenschaften. Der Kunstteil davon, der wurde wissenschaftlich nicht weiter benutzt. Der wurde dann der Kunst überlassen.
Wie sind Sie auf dieses Thema überhaupt vor vielen, vielen Jahren gekommen?
Das ist die Frage, ob man überhaupt auf Themen kommt
oder die Themen zu einem
nicht gekommen sind. Ja.
Aber sagen Sie, was ist es, was Sie so fasziniert über die Jahrzehnte hinweg? Was ist dieses unvergängliche Moment, an dem Sie immer wieder arbeiten?
Das ist die Faszination per se. Es ist der Modus, fasziniert zu sein. Es ist wundersam und erstaunlich, fasziniert zu sein, gebündelt, konzentriert.
Wir haben eben über Rebis gesprochen, über Alchemie. Im vergangenen, also im ersten Pandemiejahr, haben Sie ein Alphabet der stärkenden Zeichen ausgedacht. Wehren Sie damit das Virus?
Wenn man stärkt, hat man eine bessere Ausgangsposition gegen jede Schwächung. So gesehen könnte es auch dem Angriff des Virus mehr Widerstand gegenübersetzen. Wenn meine innere Haltung stark ist, dann ficht mich nicht so vieles an. Kann man das so sagen oder ist das unverständlich?
Sie haben das Recht, alles zu sagen und jeder Überzeugung zu sein. Aber inwiefern können Sie das anhand von Beispielen Ihrer neuen Arbeiten jetzt für die Ausstellung in München vielleicht noch mal bildhaft erklären?
Es ist sehr schwierig, über was Sichtbares zu reden. Genauso schwierig wie über einen Geschmack zu sprechen, den man noch nicht kennt.
Zum Beispiel gibt es ja eine Arbeit, im Hintergrund sind Augen und davor sind zwei Arme, die sich im rechten Winkel nach oben bewegen. Wofür steht das?
Diese beiden Arme sind eine Hieroglyphe, die Hieroglyphe für Ka. Ka ist ein Begriff im alten Ägypten, im Pharaonischen, für die Lebenskraft. Etwas, das wahrscheinlich mit erhobenen Armen aus dem Himmel geholt wird. Und die Augen sind auch eine Hieroglyphe, die offenen Augen, die bedeuten Sehen und Tun, also Wachsein. Okay, und somit haben wir ein kleines Zeichenrätsel, eben ein Rebis. Da ist die Kraft, die man braucht, mit der man sich bestärkt und die Aufmerksamkeit, die Wachheit, die damit in Verbindung zu bringen ist. Kann das so Sinn machen, gesprochen? Denn gesprochen kommt es ja hintereinander und über Worte. Dagegen als Zeichen liegen sie vor einem.
Uns bleibt keine andere Möglichkeit, als von vorne nach hinten zu gehen, weil wir uns ja nicht beide sprachlich übereinander sozusagen stellen können. Ist die Vergegenwärtigung des Unsichtbaren im Sichtbaren in diesen Zeiten also für Sie besonders wichtig oder geht es um eine außergewöhnliche Zeit, in der wir uns sowohl mit dem Diesseits als auch mit dem Jenseits mehr beschäftigen sollten?
Es sollte immer so sein. Dann wäre es auch jetzt in dieser besonders schwächenden Zeit leichter.
Vielen Dank, Ugo Dossi.
Dankeschön.
Die Arbeiten unter dem Titel Zeichen und Wunder im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst sind zu sehen, hoffentlich ohne Zwangspausen, bis zum 27. Juni. Und hier geht's jetzt weiter mit Daniel Marschke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In einem französischen Dokumentarfilm werden erneut Zweifel daran geäußert, dass das teuerste Gemälde der Welt tatsächlich von Leonardo da Vinci stammt. Nach Analysen des Louvre in Paris soll das Ölgemälde Salvator Mundi zwar in einem Atelier da Vincis entstanden sein, der Meister selbst soll dazu aber lediglich beigetragen haben. So heißt es in der Kunstdoku von Antoine Witkin, die in der kommenden Woche im französischen Fernsehen gezeigt werden soll. Das Gemälde war 2017 vom Auktionshaus Christie's in New York für 450 Millionen Dollar versteigert worden. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll der saudische Kronprinz bin Salman der Käufer gewesen sein. Der Leipziger Kunsthistoriker Frank Zöllner hält den Streit um den Salvator Mundi, den Heiland der Welt, für ziemlich überflüssig. Im Deutschlandfunk sagte Zöllner:
Diese Debatte ist jetzt nicht neu. Aber sie ist eigentlich albern, weil es gibt andere Gemälde von Leonardo, wo wir auch wissen, das sind keine hundertprozentigen Leonardos. Also die Londoner Felskottenmadonna zum Beispiel ist auch zu einem Teil eine Werkstattarbeit. Ja. Oder das Abendmahl ist zwar vollständig von Leonardo gemalt, aber so ruinös, dass man es mehrfach restaurieren musste, genauso wie den Salvator. Das heißt, das ist auch kein hundertprozentiger Leonardo mehr. Das heißt, es geht jetzt eigentlich um die Nuancen. Das dreht sich eigentlich jetzt mehr um die Beurteilung der Beurteilung, will ich einmal sagen.
Die Kultusminister der Länder haben sich darauf geeinigt, auch in diesem Jahr Abiturprüfungen stattfinden zu lassen. Das sagte die Chefin der Ministerrunde, die Brandenburger Bildungsministerin Ernst, am Abend nach einer Tagung der Ressortchefs. Außerdem soll es trotz Corona so viel Präsenzunterricht wie möglich geben, bei einem gleichzeitigen Ausbau der Testkapazitäten, ergänzte die SPD-Politikerin Thorsten Südow.
Allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften soll laut KMK-Beschluss zweimal wöchentlich die Möglichkeit für einen Selbsttest angeboten werden. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich nach Einschätzung der Kultusministerkonferenz trotz der aktuellen Pandemiesituation gut auf das Abitur, den mittleren Schulabschluss sowie die Berufsabschlussprüfungen vorbereiten. Daher werden die Kultusministerinnen und Kultusminister die Abschlussprüfungen im aktuellen Schuljahr durchführen lassen, heißt es in dem KMK-Beschluss.
Die US-Dichterin Amanda Gorman ist auf dem neuen Cover der US-Modezeitschrift Vogue abgebildet. Sie sei die erste Literatin auf dem Titelblatt der Modezeitschrift, schrieb die 23-Jährige auf Instagram. Dafür sei sie ewig dankbar. Bekannt geworden war Gorman durch ihren Auftritt bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden. Dort trug sie ihr Werk »The Hill We Climb« vor, in dem sie ihre eigene Lebensgeschichte mit der sozialen Realität Amerikas verwebt.
Wir bleiben in den USA. Jeder vierte Mensch dort hat ein Handicap. Auf diese Zahl stützt sich ein offener Brief, den mehr als 80 Schauspielerinnen und andere Filmbranchenvertreter bislang unterzeichnet haben. Damit fordern sie mehr Teilhabe für Menschen mit Einschränkung an Hollywood-Produktion. Markus Schuler in Kalifornien, wer hat Don't Dismiss This initiiert?
Ja, mehr als 80 Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Mitarbeitende der Filmindustrie von Hollywood haben diesen offenen Brief bislang unterstützt, darunter so bekannte Namen wie die Comedian Amy Poehler oder die Bond-Darstellerin Naomi Harris oder Jessica Barden. Initiatorin ist aber die aus Großbritannien stammende Filmagentin und in Hollywood lebende Kelly Catwells. Sie ist selbst behindert und sagt, dass sie deswegen keinen Job in der Filmbranche bekommen hat. Ihr musste als junge Frau der Darm entfernt werden. Sie hat jetzt einen künstlichen Darmausgang und Catwells hat sich in Hollywood mit ihrer Agentur auf die Vermittlung von Schauspielern mit Behinderungen spezialisiert. Und das ist ein Geschäft, gerade in Corona-Zeiten, das jetzt sehr, sehr schwierig geworden ist.
Warum?
Ja, ich denke mal, das liegt zum einen natürlich daran, dass diese Schauspieler schwieriger zu vermitteln sind, weil sie zum Teil ein geschwächtes Immunsystem haben. Das ist das eine Problem. Und dann ist man in Hollywood offenbar auch auf diesem Auge sozusagen blind. Man hat in den vergangenen Jahren, ist man ja dafür kritisiert worden, dass Frauen zu wenig ausgezeichnet wurden, dass Frauen zu wenig führende Rollen in der Filmbranche eingenommen haben. In den vergangenen 2 Jahren ging es darum, dass viele Minderheiten wie Schwarz, Menschen mit schwarzer Hautfarbe benachteiligt wurden. Das konnte man auch ganz klar nachweisen. Und jetzt ist Kelly Catwells eben auf den Plan gekommen und sagt, wir brauchen hier mehr Unterstützung auch für Menschen mit Behinderungen und hat dafür sehr prägnante und gute Beispiele genannt.
Die da wären, was wird denn in dem offenen Brief noch geschildert?
Ja, also da werden mehrere Beispiele genannt. Das fängt an mit unsensiblen Fragen. Da wird ein blinder Schauspieler gefragt, ob er tatsächlich nicht sehen kann. Oder da wird zu einem Casting für eine Rolle eingeladen, wo ein Schauspieler eine Gehbehinderung haben muss. Und man sucht tatsächlich Schauspieler eben, die tatsächlich gehbehindert sind. Und das Casting findet dann, laut Zitat dieses Schauspielers hier, im ersten Stock eines Hauses statt, in dem es gar keinen Aufzug gibt. Und beklagt wird aber auch, dass man an Filmsets in Hollywood für Serien oder für Filme oft gar nicht dafür eingerichtet ist, mit behinderten Darstellerinnen und Darstellern zu arbeiten.
Sie haben ja gesagt, dass diese Forderungen jetzt auf dem Tisch liegen, nachdem peu à peu in den letzten Jahren herausgekommen ist, wie ignorant Hollywood mit vielen Beschäftigten umgeht. Glauben Sie, diese Forderungen werden jetzt ignoriert werden können?
Das ist die spannende Frage, inwiefern sich die Unterzeichner dieser Initiative da tatsächlich in Hollywood und darüber hinaus Gehör verschaffen können. Hollywood ist ja nicht mehr alleine dominierend. Es gibt ja sehr große Produzenten wie Amazon in Seattle im Norden der US-Westküste oder Netflix im Silicon Valley, 800 Kilometer nördlich von Los Angeles, die dort mittlerweile auch ein gehöriges Wort mitzureden haben. Und es wird darum gehen, welche Lobby können die Initiatoren dieses offenen Briefes aktivieren. Bislang scheint mir das Thema in Hollywood nicht angekommen zu sein. Man muss sich nur einmal Statistiken anschauen. Nur 3,5% aller Seriendarsteller in Fernsehserien im Jahr 2020, so zitiert dieser offene Brief, hatten eine Behinderung. Oder andere Zahl: von den 61 Oscar-Nominierten im Jahr 2019, die einen Menschen mit Behinderung dargestellt haben, davon waren nur 2 Personen tatsächlich mit einer Behinderung.
Die Unterstützerinnen dieses offenen Briefes setzen nicht auf Freiwilligkeit. Sie fordern gleich eine Handicap-Beauftragte. Braucht es also solche Instanzen, wenn man sich zum Beispiel den Aufmacher des Hollywood Reporter anschaut? Der hat ja über Produzent Scott Rudin berichtet.
Vielleicht ist diese Idee mit diesem Beauftragten gar nicht so schlecht. Sie setzt allerdings auf Freiwilligkeit der Studios und natürlich der finanziellen Bereitschaft, solche Beauftragten dann tatsächlich auch einzustellen und diese Stellen zu finanzieren. Bei Scott Rudin, Sie haben es erwähnt, einem Produzenten, dessen Filme alleine 151 Oscar-Nominierungen und mit 23 Oscars ausgezeichnet wurden, da bedarf es wohl eher einem Aggressionsbeauftragten. Sie haben die Geschichte im Hollywood Reporter zitiert. Dort werfen ihm ehemalige Mitarbeitende vor, dass er durch sein äußerst aggressives Verhalten am Arbeitsplatz ein Klima der Angst geschaffen hat. Er hat zum Beispiel, so wird ihm in diesem Artikel vorgeworfen, einem Mitarbeitenden einen Monitor entgegengeschleudert und dessen Hand verletzt. Er musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Es gibt viele, viele Vorwürfe, dass er sehr beleidigend und, wie gesagt, unglaublich aggressiv vorgegangen ist. Im Jahr 2014 hat eine Boulevardzeitung in den USA einmal einen Artikel über ihn verfasst und in dem hieß es, er sei sozusagen das A-Hole, und das übersetze ich jetzt nicht, von Hollywood. Und diese ganze Geschichte um Scott Rudin, wirklich eigentlich anderes Themenfeld, ist aber in den vergangenen Jahren untergegangen, weil der Skandal um Harvey Weinstein so dominiert hat, dass man dort geflissentlich weggeschaut hat. Aber diese Geschichte jetzt im Hollywood Reporter, die hat natürlich schon einige überrascht und auch nochmal dieses Thema aufs Tableau gebracht.
Unser Korrespondent Markus Schuler in Kalifornien über Hollywood und den Aufruf Don't Dismiss This. An die 10 Millionen Menschen stehen in Europa noch immer am Rand. Die Roma, die vor mehr als 700 Jahren vom indischen Subkontinent auf den europäischen kamen. Heute haben sie wieder auf ihre Geschichte aufmerksam gemacht. Gerd Brendel über den Tag, der auch ein Jubiläum war.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich das Wort Roma zum ersten Mal hörte. Es war auf dem Kirchentag 1983 in Hannover. Da erklärte mir eine freundliche alte Frau, dass sie nicht Zigeunerin genannt werden wollte, sondern Roma, weil das Wort Zigeuner von herumziehenden Gauner stamme. Daran musste ich jetzt wieder denken. Heute Nachmittag vor dem Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma. Auf einem bunt bemalten Kleinlaster spielt eine Band die Hymne der Roma. Jellem, Jellem, jetzt ist die Zeit. Steh auf, Roma, wir steigen hoch, wenn wir handeln. Und handeln ist geboten, sagt Hamse Bitici, Initiator der Roma-Biennale und der Roma-Day-Parade, die im Anschluss vom Tiergarten zum Amtssitz der Senatorin für Verkehr zieht. Denn ihre Berliner S-Bahn plant einen Tunnel unter dem Mahnmal. Zwar wurde nach Protesten darauf verzichtet, den Kern der Anlage für die Dauer der Bauarbeiten umzugraben, aber der Kompromiss mit Baugruben in direkter Nachbarschaft stößt auf immer mehr Widerstand. Hamse Bitici.
Na, die Brunnenschale wird nicht berührt, aber die ganzen Bäume gehören ja zum Ensemble des Mahnmals. Wenn die Hälfte dieser Bäume weg ist, dann ist es eine Autobahn. Und vor allem wollte der Architekt Dani Karavan, der hat sich das ja schon so überlegt. Aber auf der anderen Seite sollte sich die Nachfolgeorganisation der Reichsbahn hüten, überhaupt was zu sagen, was mit der Minderheit angeht.
Deren Mitglieder auf Zügen der Reichsbahn in die Konzentrationslager verschleppt wurden. Daran erinnerten heute Roma in der ganzen Welt. Aber vor allem steht der 8. April als Roma Day für ein historisches Datum vor 50 Jahren. Damals, im Frühjahr 1971, trafen sich Delegierte in London aus einem Dutzend Länder zum ersten Roma-Kongress. Die Geburtsstunde eines neuen Selbstverständnisses.
So we sat around on that library on the 8th of April.
Erinnert sich der Organisator Quentin Paxson.
What shall we, you know, what is this? Is this a preparatory meeting to plan a congress?
Wir saßen in der Bibliothek und fragten uns, ist das jetzt ein Vorbereitungstreffen oder schon der eigentliche Kongress? Und alle haben gerufen, das ist jetzt der Kongress. Und einer unserer ersten Beschlüsse war, den 8. April zum Roma Nation Day zu erklären.
Und noch etwas beschlossen die Teilnehmer damals in London. Eine Fahne für die eigene Nation ohne eigenes Staatsgebiet. Eine Hymne und die Selbstbezeichnung Roma, von der ich Jahre später auf einem Kirchentag in Westdeutschland zum ersten Mal hörte.
Wir forderten eine länderübergreifende Einheit, als die Welt geteilt war. Das allein schon war ein mutiger Schritt.
Denn in London kamen die Delegierten von beiden Seiten des Eisernen Vorhangs, sagt Zeljko Jovanovic, Direktor des Open Society Roma Initiative Office, das zu der vom Multibillionär George Soros gegründeten Open Society Foundation gehört. Er und Paxson waren am frühen Abend in einer Online-Diskussion zum Roma Day zu hören. Gestreamt wurde auf der Seite romanistan.com. Da wurde nicht nur die Roma Parade aus Berlin übertragen, sondern auch Diskussionen. Grußworte von Roma-Vertreter, Vertreterinnen aus ganz Europa, die virtuelle Eröffnung der zweiten Roma-Biennale mit Kunstwerken von 50 Künstlerinnen und eine Live-Schaltung von einer Demonstration vor dem britischen Parlament. Denn nach dem Brexit sind in England vor allem europäische Sinti und Roma von der Ausweisung bedroht. Romanistan, das imaginäre Land der Roma, mit gleichen Rechten wie die Mehrheitsgesellschaften, in denen Roma und Sinti überall in Europa leben. Es ist immer noch Utopie. Mir fällt die alte Frau ein, die mir vor einer halben Ewigkeit davon erzählte. Und ich nehme mir vor, das nächste Mal, wenn ich am Mahnmal für ihre ermordeten Angehörigen vorbeikomme, lege ich eine Rose auf eine der Steinplatten.
Roma-Tag auch in Deutschland, dazu die zweite Roma-Biennale bis zum 16. Mai auf jeden Fall im Netz. Es geht in der Kultur vom Tag zurück zum Beginn dieser Sendung mit Hans von Trotas Kulturpresseschau.
Es gibt so einiges, worum das deutsche Feuilleton die französische Kultur beneidet. Das Pathos, die langen Dialoge in den Filmen, den Hang zum Großen und den Mut zum Heroischen. Und so kommt es, dass unsere Feuilletons manchmal voll sind von französischen Heroen. An diesem Tag zum Beispiel. Auch wenn sie stürzen sollen, sind sie es ja noch. Und wer lässt sie stürzen? Wann und wie? Fragen an den Fall Foucault, so titelt die Welt. Der Schriftsteller Guy Sermant erhebt gegen den 1984 verstorbenen Philosophen den Vorwurf, in Tunesien Kinder sexuell missbraucht zu haben. Der Vorwurf selbst ist schwer zu klären, bleibt die Frage nach den Umständen, unter denen er erhoben wird. Martina Meister setzt das Puzzle für die Welt so zusammen. Mit seinem in den USA als French Theory rezipierten Werk lieferte Foucault die Vorlage für das neue identitätspolitische Denken und dessen Konsequenzen, für die Cancel Culture und die Vogue-Welle. Genau das macht Sermants Anschuldigungen zu einer Bombe. Es geht schließlich nicht nur darum, einem der großen Säulenheiligen des 20. Jahrhunderts eventuell von seinem Podest zu stoßen, sondern möglicherweise um das altbekannte Phänomen, dass die Revolution am Ende ihre eigenen Kinder frisst, um die Frage also, ob Foucault am Ende mit Foucault gecancelt wird. Michel Foucault sei nie etwas geschehen, zitiert Willi Winkler in der Süddeutschen Guy Sermant, weil er der König der Philosophen gewesen sei. In Frankreich ist er wie unser Gott, schreibt Sermant und verrät, wie Winkler mutmaßt, damit womöglich auch ein wenig die Zielrichtung seiner Anwürfe. Schließlich stehe Sermant im Ruf, ein Marktradikaler zu sein, für den 68 ein Schreckbild darstellt, Alles in allem, stellt Willi Winkler erst einmal fest, in Paris wurde Saumons Anschuldigung gelassen aufgenommen. Zu gut passt sie zu den jüngsten Enthüllungen aus der hochgradig missbrauchsanfälligen Pariser Kulturbohème. Das Buch, in dem die Vorwürfe formuliert sind, nennt sich Dictionnaire du Bullshit. Martina Meister charakterisiert es in der Welt als ein an Gustave Flauberts Wörterbuch der Gemeinplätze angelegtes Lexikon des Unsinns. Womit wir beim nächsten Heroen wären, Flaubert. Und gleich beim übernächsten, Baudelaire. Sie kamen beide 1821 zur Welt, Charles Baudelaire am 9. April. Was verbindet ihn mit Gustave Flaubert, fragt Wolfgang Matz in der Frankfurter Allgemeinen. Und was uns mit ihnen? Für Matz ist es ein Fall für Zahlenmystiker. 1821 wurden sie geboren. Wiederum in ein und demselben Jahr veröffentlichen sie ihre Meisterwerke. Flaubert Anfang 1857 Madame Bovary, Baudelaire im Sommer 1857 Les Fleurs du Mal. Beide werden durch diese Bücher in legendären Prozessen wegen Unmoral angeklagt. Und ebenso gleichen sie sich im jeweiligen Finale Furioso. Die Nachwelt feiert den Roman einer provinziellen Femme Fatale und den Gedichtband voll kränkelnder Blumen als Auftakt aller modernen Literatur. Lothar Müller lässt in der Süddeutschen Flaubert erst einmal weg. Der hat ja auch erst im Dezember Geburtstag und würdigt Baudelaire allein. Dessen Kunst sei bei allen Ekstasen der Einbildungskraft um den Schwarz-Weiß-Kontrast zentriert. Er ist der Mann in Schwarz, der in Poesie und Prosa alle Nuancen der Farbe wie des Wortes noir erschließt. Ob er gerade für die Franzosen die Geschichten von Edgar Allan Poe übersetzt oder in der Uniformität der zeitgenössischen Männermode mit ihren Fracks und Zylindern den, Zitat, »Heroismus des modernen Lebens« entdeckt. Womit wir wieder beim Thema wären, dem allgegenwärtigen Heroismus der französischen Kultur. Wenn es um französische Heroen geht, schleicht sich eine Art Schwundstufe davon manchmal auch in unsere Feuilletons. Immerhin ruft Wolfgang Matz am Ende seiner FAZ-Würdigung aus, den Ungewissen von heute ins Stammbuch, mit Ausrufezeichen. Die Literatur der Moderne wurde klassisch allein durch den Stil als Ausweis künstlerischer Wahrheit. Und dass man sie immer wieder liest, wie der Koch den Fortsetzungsroman, verzaubert, gerührt, amüsiert, zutiefst gefesselt, macht sie unsterblich. Geht doch.
Hans von Trotters Kulturpresseschau. Das war Fazit mit Gabi Wuttke. Ich wünsche eine gute Nacht.